also die Uridee, bevor die Corona-Grippe kam, war eigentlich, dass wir auch für diejenigen, die partout selber bauen wollen, so Einzelteile anbieten, weil wir so viele Entwicklungen haben, die es auf dem Markt nicht gibt, und dass wir sagen, komm, wir haben da besondere Technik, das könnt ihr bei uns kaufen.
Moin, Servus und Hallo zum Live-Werde-Podcast. Mein Name ist Markus Noack und ich bin einer der Gründer von livewerde.de, dem Portal für nachhaltigen Lifestyle seit 2010. Im Live-Werde-Podcast möchte ich dir die Denker und Lenker nachhaltiger Unternehmen, deren grüne Produktalternativen sowie inspirierende Ideen und Gedanken vorstellen. Du erfährst hier, wie du nachhaltiger leben, besser und smarter wirtschaften und deinem Leben einen besonderen Sinn geben kannst. Viel Spaß nun also mit einer weiteren Folge des Live-Werde-Podcasts.
Ja, herzlich willkommen zum Live-Werde-Podcast, Herr Petersen. Heute wollen wir mal über das Thema Tiny House reden und wie sich die Deutschen in Zukunft vorstellen können zu wohnen. Hierzu habe ich eine Statistik gefunden vom Presseportal.de. Da wurden 1000 Leute befragt. 43% haben gesagt, sie können sich vorstellen, in einem Ökohaus zu wohnen. 29% in einem Mehrgenerationenhaus. 29% in einem Hausboot und immerhin 13% in einem Tiny House. Sie betreiben ein Unternehmen zum Thema Tiny House und deshalb sind Sie heute auch im Podcast. Ja, von daher auch die erste Frage, Herr Petersen, auf welche Art Tiny Houses haben Sie sich mit Rolling Tiny House spezialisiert?
Erstmal moin. Das ist relativ einfach zu beantworten. Wir haben mittlerweile zwei Varianten. Das eine sind sogenannte Tiny Houses on Wheels, das heißt Mini-Häuser, Mini-Wohngebäude auf Pkw-Anhängern, die also dann tatsächlich mit einem Pkw-Führerschein und einem schweren Pkw bewegt werden können. Jetzt haben wir mittlerweile eine zweite Version, die dann mit Tieflader auch transportiert werden muss, also nicht straßenzulassungsfähig ist, aber dafür dann durchaus auch etwas größer sein kann. Und wir gehen da bis 57 Quadratmeter mittlerweile.
Okay. Und Sie unterscheiden so ein bisschen zwischen Holzwohnwagen und Mini-Wohngebäuden, richtig?
Das ist richtig. Ich lege ganz großen Wert darauf. Das Grundproblem ist, wir haben ja keine eindeutige Definition zum Thema Tiny House. Das ist auch kein baurechtlicher Begriff. Es heißt einfach nur auf Deutsch, aus dem Englischen übersetzt, kleines Haus. Und Sie können heute zwei Tiny Houses nebeneinander stellen, die aber nichts miteinander zu tun haben. Und das ist einfach die Frage, wie ist die Technik eingesetzt? Und wenn ich dort einen Wassertank habe und wenn ich einen Abwassertank habe oder eine Trenntoilette, ein Gasherd, dann ist das immer ein Holzwohnwagen und den darf ich dann baurechtlich sauber nur auf einem Campingplatz oder vielleicht schwarz in der Scheune aufstellen. Bei einem Wohngebäude muss ich baurechtliche Bedingungen erfüllen, da brauche ich eine Baugenehmigung, wenn ich das Wohnen nutzen will, und ich muss dann Strom, Wasser, Abwasser anschließen. Und diese Unterscheidung ist in Deutschland noch nicht so rum, weil man den Begriff nicht so richtig kennt, und da muss man einfach ganz deutlich unterscheiden.
Okay, das heißt also, Sie bieten letztendlich Ihre Tiny Houses nur rollend an?
Wir bieten sie grundsätzlich rollend an, ja.
Ja, und das hat dann letztendlich, der große Vorteil ist, dass man eben diese Baugenehmigung nicht wirklich braucht.
Im Gegenteil, es ist die Frage der Baugenehmigung ist grundsätzlich in Deutschland eine Frage, wofür ich sie nutzen will. Ja. Das hat mit den Rädern nichts zu tun. Es ist völlig egal, ob sie Schienen, Räder oder Kufen drunter haben. Mhm. Wenn sie ein Gebäude als Wohnhaus benutzen wollen, ist es immer eine Baugenehmigungspflicht. Das heißt, Sie brauchen auch, wenn Sie ein Tiny House on Wheels haben, müssen Sie eine Baugenehmigung beantragen und Sie müssen es auch an Strom, Wasser, Abwasser anschließen.
Okay. Und das sind wahrscheinlich auch schon so die wichtigsten Fragen, die von vornherein zu klären sind, oder? Gerade für Leute, die sich mit dem Thema noch nicht so auseinandergesetzt haben. Was ist da so das ABC, was man auf jeden Fall beachten sollte?
Das allererste ist, man sollte von vornherein die Begriffe richtig definieren. Sobald Sie den Begriff Tiny House nehmen, kommt automatisch immer der Begriff Stellplatz. Stellplätze gibt es auf Campingplätzen, wenn Sie dort Ihre Ferien verbringen wollen. Wenn Sie ein Haus haben wollen zum Wohnen, und das ist ja die Mehrheit, die das gerne möchte, dann sollen Sie sich bitte selber als Bauherren oder Baufrauen selber bezeichnen und Sie wollen ein Haus errichten. Und dafür brauchen Sie ein Grundstück. Wenn Sie allein diese Begriffe verwenden, sind Sie gedanklich in einer völlig anderen Schiene, als wenn Sie sagen, Tiny House, Stellplatz, die sofort in die Sackgasse führt.
Aber werden denn Tiny Houses auch für beide Zwecke verwendet?
Das ist grundsätzlich machbar. Das ist ja genau das Faszinierende, dass sobald Sie ein Wohngebäude auf einem Anhänger haben, das baugenehmigungsfähig ist, also als Wohnhaus genutzt werden kann, und gleichzeitig eine Straßenzulassung als Wohnwagen hat, dürfen Sie das Ding auch auf einem Campingplatz aufstellen, auf jedem Campingplatz, wo Wohnwagen zugelassen sind.
Okay. Das heißt also, in die Bredouille oder in das Thema würde ich mit einem normalen Wohnwagen gar nicht erst kommen.
Ein Wohnwagen ist grundsätzlich nur für einen Campingplatz geeignet. Sie kriegen für einen Wohnwagen keine Baugenehmigung, okay. Weil es von der Dämmung her und so weiter gar nicht darauf ausgelegt ist und nicht geeignet ist.
Also ist im juristischen Sinne so ein Tiny House schon als vollwertiges Haus eigentlich anzusehen, oder?
Das ist genau der Punkt. Es ist ein richtiges Haus, nur etwas kleiner.
Okay. Viel spannender ist wahrscheinlich wirklich die Frage zu klären, wo kommt dieser Trend her, Tiny House, vielleicht weltweit und auch in Deutschland? Und wie groß oder klein ist der Bedarf nach Tiny Houses aktuell, vielleicht auch schon vorher und jetzt auch gerade in der Corona-Krise?
Okay, das sind ja 12 Fragen auf einmal. Ich versuche sie zu sortieren. Also erstmal, wo es herkommt. Tiny Houses sind ein uralter Party, gibt es auch in Deutschland seit 200 Jahren. Das fahrende Volk, also Zirkuswagen, das ist ja das Stichwort, gibt es auch seit Ewigkeiten. Das ist also nichts Neues. Etwas Furore haben Tiny Houses gemacht in der Finanzkrise in den angelsächsischen Ländern, insbesondere in Amerika, 2008, 2009, während der Finanzkrise die beiden größten Baufinanzierungsfirmen pleite gingen. Und damit haben dann unzählige amerikanische Familien von heute auf morgen ihre Häuschen verloren, weil sie den Kredit nicht mehr bezahlen konnten und sind wirklich in bitterste Armut verfallen. Daraufhin haben sie in tiefster Not gesagt, ich habe jetzt einen Anhänger, ich habe einen Pickup, das ist ja in Amerika nicht unüblich, und da baue ich jetzt auf die Schnelle mal mir ein Dach über den Kopf. Jetzt kam aber die nächste Problematik, so ein Dominoeffekt. Kommunen finanzieren sich in Amerika anders als in Deutschland. Die leben vorrangig von der Grundsteuer. Jetzt sind aber die ganzen Häuslebesitzer pleite gegangen. Das heißt, es drohten sich die Kommunen auch in die Sackgasse zu schieben. Also hat man gewisse Notaufnahmeleger an den Stadträndern aufgebaut, sogenannte Trailerparks. Und da konnten dann die Leute ihre Nothütte, ich sag's mal bewusst so, aufstellen. Und die Betreiber der Trailerparks wurden dann verpflichtet, die Grundsteuer abzuführen. Deswegen kostet zum Beispiel ein Stellplatz für ein Tiny House in Kalifornien $800 bis $1,000 pro Monat. Daraus ist das entstanden. Das heißt, es ist eigentlich, ich sag mal, wie Pizza oder wie Lapskaus eine arme Leute-Geschichte, die sich dann natürlich auch in andere Kreise hinein entwickelt hat.
Schöne Analogie. mit der Finanzkrise meinen Sie 2008 oder schon eine frühere?
Das ist so die Schiene, wo viele dann sagen, das ist wohl so der Punkt, wo Tiny Houses wirklich international zu den Furore gemacht haben.
Der Begriff, der war vorher gar nicht so geläufig?
Nee, der war nicht, das fing damit erst richtig an. Also, wie gesagt, Mini-Häuser hat man immer gehabt, Zirkuswagen auch. Dieser stehende Begriff Tiny House als kleines Wohnhaus hat da erst so richtig, also dann für Furore gesorgt. So, die nächste Frage war, wie sich das also nach Deutschland entwickelt. Wir sind, wie gesagt, auch typisch jetzt in einer Situation, wenn es über einen großen Teich kommt, wird erstmal das Ganze in Deutschland verklärt. Zum Beispiel auch das Thema Autarkie. In Deutschland hätten wir gesagt, das sind Insellösungen, so wie man das auf der Hallighoge ausprobiert oder in Notskihütten auf den Alpen. Autarkie nach dem Motto, ich möchte mich vom Strom, Wasser, Abwassernetz abkoppeln, hat eigentlich auch nichts mit dem zu tun, was mit Tiny Houses verbunden werden kann. Weil jetzt gab es die Trailerparks in Amerika und da gab es auch einige, die hatten keine Stromversorgung, keine Wasserversorgung. Das hieß dann Off-Grid. Das heißt, da gab es nichts. Da musstest du wirklich also mit deiner leeren Cola-Bottle zur Trinkwasserstelle und dein Kaffeewasser holen. Und aus dieser Off-Grid, und On-Grid ist dann eben, dass sie auch Stromversorgung hatten, ist aus Deutschland natürlich dann gekommen, oh, Autarkie, das finde ich toll, finde ich auch schön. Nein, wenn du das weißt, was da drüben läuft, dann wirst du es garantiert nicht haben, aber es klingt so schön. Ja. So, das ist der eine Punkt. Die Frage nach der Nachfrage nach Tiny Houses muss man unterschiedlich beantworten. Viele Leute können sich überhaupt nicht vorstellen, wie groß auch 18 Quadratmeter Grundfläche eines Tiny Houses sein können. Bilder, Videos im Internet sagen überhaupt nicht aus über das, was tatsächlich in der Realität ist. Ich empfehle, rumfahren, mehrere Tiny Houses ansehen. Ihr seid, liebe Freunde, alle schockiert im positiven Sinne, wie groß ein Mini-Haus sein kann. Deswegen sagen auch viele, ist nichts für mich, ist zu klein. Bis sie es gesehen haben.
So, das, okay. Ja. Ja, ich wollte jetzt meine 12. Frage nicht vorwegnehmen, aber Sie haben ja schon mal im Vorfeld erzählt, dass Sie im Prinzip auch die Möglichkeit bieten, dass man auch bei Ihnen mal Probe wohnen kann.
Unbedingt.
Wo gibt es die Möglichkeit und was ist da wirklich so der Effekt? Weil Sie beschreiben es ja gerade so, die Bilder sehen wahrscheinlich schön aus, aber irgendwie vermitteln sie dann doch noch ein eher kleineres Gefühl. Und wenn man dann drin ist und wirklich da drin lebt, dann ist es schon nochmal ein anderes Feeling, oder?
Ja, natürlich. Also wir haben momentan 3 Standorte. Einer ist in der Nähe von Potsdam in Priort an der A10. Einer, unser ältester Standort, ist in Mecklenburg-Vorpommern, hier auf meinem privaten Hof an der Autobahnabfahrt Kühlungsborn zwischen Wismar und Rostock. Und ab 1. Mai steht das nächste Probewohn-Tiny-Haus in Wissel-Hövede zur Verfügung in Niedersachsen, in Dreieck, Hamburg, Hannover, Bremen. So, und das Besondere ist tatsächlich, ich kann statistisch sagen, wirklich 100% aller Menschen, die bei uns vorbeikommen, die haben 2 Erkenntnisse. Die stehen vor dem Tiny-Haus, schauen nach oben und merken erstmal, wie groß wirklich 4 Meter sein können, also auch straßenzulassungsfähige Höhe, und sagen, oh, das ist ja viel größer, als ich auf Bildern bisher gesehen habe. Dann gehen sie rein ins Haus und dann kommt der nächste Effekt. Wir haben 3,35 Meter Deckenhöhe drinnen. Oh, das ist ja auch drinnen viel größer, als ich gedacht habe. Also das muss man erstmal erleben. Und dann ist so die Erfahrung, 3 Nächte sollte man drin gewohnt haben. Nach einer Nacht ist noch alles so huper, huper, toll, alles schön. Nach der zweiten Nacht fängt man an, doch eine Routine aufzubauen. Und nach der dritten Nacht kommen die Probleme auf. Also die man dann sonst im normalen Leben hat. Und dann soll man sich wirklich ein bisschen dran gewöhnen, kann ich im normalen Alltag in so einem Haus unterkommen. Das ist ja das Besondere, gerade wenn man sagt, ich will nicht als Single, sondern als Pärchen einziehen. Ich habe ja außerhalb der Toilette keinen vernünftigen Rückzugsort. Das muss funktionieren. So, sonst geht man sich einfach auf den Geist, da hilft das schönste Tiny House nichts.
Mhm. Das heißt, Sie bieten dann auch wirklich die Möglichkeit, dass man da 3 Tage Probe wohnen kann?
Ja, klar, natürlich. Ja. Also wir nehmen da schon eine Übernachtungsgebühr, aber ich sage dann immer, bitte Rechnung aufbewahren, wenn ihr später bei mir ein Tiny House kauft, verrechnen wir das.
Okay, wie hoch ist die Übernachtungsgebühr?
Ab 69 Euro die Nacht plus Entreinigung. Ja. Aber das ist vom Standort ein bisschen unterschiedlich, weil es ist ja immer die Frage, wie teuer sind die Grundstücke, was haben da Nebenkosten und so weiter. Mhm. Also im Schnitt kann man so sagen, ab 69 Euro bis 95 Euro die Nacht ungefähr. Mhm.
Wie ernst ist es denn den meisten Interessenten mit dem Hausbau oder dem Hauskauf Tiny House? Sind es eher so Leute, die halt irgendwie mal eine fluxe Idee haben oder haben die dann schon eben sich das genau überlegt?
Also noch bis vor einem halben, dreiviertel Jahr war diese fluxe Idee in vielen Köpfen. Wir sind überrannt worden, wie wahrscheinlich alle Tiny House Hersteller, von Leuten, die einfach das Gefühl haben, oh, Freiheit, Abenteuer, Unabhängigkeit, und haben dann festgestellt, dass es doch ein paar realitätsorientierte Punkte geben muss. Erstens muss man ein bisschen Geld haben, zweitens muss man ein Grundstück haben und dann muss man auch in der Lage sein, das Ganze umzusetzen. Das hat dieser einfache Hype, der hat sich wahrscheinlich gelegt, es ist ruhiger geworden, aber die konkreten Anfragen nach dem Motto, ich habe mich informiert, ich weiß, was ich will, jetzt mache ich mal ein paar Nächte Pause und mache dann ein Probewohnen und die sich dann dafür entscheiden, wie nimmt die dazu? Allerdings ist es so, ein Tiny House, eine Verkleinerung oder was man so sagt, Minimalismus, das macht man nicht aus der Not heraus, weil in den Großstädten die Preise so oder die Mietpreise hoch sind, sondern unsere Kunden verkleinern sich, weil sie das Große nicht mehr haben wollen. Das heißt, die haben in der Regel ein Haus, haben eine Eigentumswohnung und sagen, Mensch, den riesen Garten zu bearbeiten, das Haus zu bearbeiten, das geht einem auf den Geist, ich verkaufe das Ding und kaufe mir ein kleineres. Das ist eigentlich der Trend. Alles andere zu sagen, ich habe so hohe Mieten in der Stadt, kann ich mich billiger lehnen und Tiny House, das ist meistens nur ein Traum, der nicht erfüllbar ist.
Das heißt also auch die normale Käuferschicht, Zielgruppe sind dann doch eher weniger die Studenten, die vielleicht auch so in den typischen Sendungen, die man im Fernsehen immer sehen kann, propagiert werden, sondern es sind dann schon eher ältere Leute, die auch ein bisschen Kapital mitbringen und vielleicht auch jetzt schon im Haus wohnen.
Also der Student, wenn Papi das Geld hat, ja. Dann kommt aber ein anderes Problem auf. Wir haben das mal mit einem Studentenwerk aus Norddeutschland abgesprochen, ob die nicht ihre Tiny Houses aufstellen. Und die sagen, ja, wir haben ja gar keine Grundstücke. Dann habe ich gefragt, ja, am Stadtrand, das macht keinen Sinn. Studenten wollen nicht an den Stadtrand. Die wollen 300 Meter Entfernung zur Kneipe haben. Entschuldigung, ich sage jetzt mal pauschal, bitte nicht großartig gemeint. Das heißt, in der Innenstadt macht ein Tiny House keinen Sinn. Ich habe es jetzt mal vor kurzem auch wieder ein bisschen lästerhaft, aber vielleicht, um es ein bisschen zu dokumentieren, aufgezeigt. Da hat eine junge Dame sich gemeldet bei mir aus Hamburg. Ich möchte gerne, ich bin alleinstehend, hab mein Baby dabei und möchte gerne in der Großstadt Hamburg weiter wohnen. ÖPNV-Anschluss, Kita-Platz, Schulplatz muss in der Nähe sein, Supermarkt, alles hervorragend und ich will in der Stadt leben, in meinem Tiny-Haus. Und dann hatte ich dann gesagt, okay, ich habe ja ein schönes Grundstück mit Blick auf die Binnenalster. Oh, toll. Ja, 300 Quadratmeter, ganz klein. Oh, super, ja. Und sofort frei. Was kostet das? 2,5 Millionen Euro. Das Grundproblem ist, Tiny Houses sind grundsätzlich nichts für die Innenstadt. Kleine Ausnahmen mal draußen vorgelassen. Weil in den Städten baut man hoch und nicht weit. Mhm. Einer der größten Nachteile von Tiny Houses ist, sie kann man nicht stapeln. Das heißt, sie verbrauchen relativ viel Platz, also am Grundstück, und deswegen sind sie das für den ländlichen Raum, für den Speckgürtel, fürs Dörfliche. Da funktioniert das, da wo auch noch Grundstücke erschwinglich sind. Mhm. So, und daraus entsteht, dass es eigentlich für Studenten nur in Ausnahmefällen geeignet ist oder auch angenommen wird, so muss man es ja sagen. Nein, unsere Kunden sind meistens Best-Agers, 45, 50, 60, 70 Jahre.
Mhm. Und was haben
und dann
die denn?
Singles und Pärchen, das ist so die Größe.
Und was ist deren Ziel? Also wirklich aus ihrem alten großen Haus auszuziehen, um sich einfach wirklich zu verkleinern?
Ja, genau das ist das. Da ist wirklich minimalisieren gegeben. Die sagen dann auch ganz deutlich, ich bin ja nur auch in der Best-Agers-Größenordnung vom Alter her, man hat wirklich 30, 40 Jahre gesammelt und alle Räume zugesammelt. So, und irgendwann haben die Leute die Nase voll davon und sagen, es reicht, jetzt muss ich aufhören, den Garten dauernd zu bearbeiten, wozu eigentlich? Und das merken wir dann, wenn wir gemeinsam dann im Tiny House sitzen, ist die alte Denke noch, ja Mensch, aber was ist, wenn ich Besuch bekomme, wenn die hier übernachten wollen? Und dann ist meine Frage dann immer, wie viele Gästezimmer möchten Sie gerne im Tiny House haben? Und dann merken Sie, dass Sie noch in der alten Denke sind. Na. Dann klickt das rum und sagt, ach komm, wir haben eine Pension in der Nähe, dann lasse ich meine Freunde da pennen. Das ist billiger, als wenn ich hier ewig ein Gästezimmer vorhalte. Und schwuppdiwupp ist man in der Verkleinerungsdenke.
Über wie viele Tiny Houses in Deutschland reden wir denn momentan? Wie viele gibt's?
Kann ich nicht sagen. Genaue Statistiken liegen zumindest mir nicht vor. Wir vermuten mal, es wird so um die 1000 ungefähr geben.
Ach doch, so wenig erst?
Ja.
Okay.
Immer die Frage, wie man Tiny Houses definiert. Wenn man sagt unter 50 Quadratmeter und allgemein, das sagt es sicherlich mehr. Aber wenn man über Tiny House on Wheels, also wirklich straßenzugelassen spricht, dürfte das in der Größenordnung sein.
Und wie gibt es da irgendwie Prognosen, wie sich der ganze Trend entwickeln wird?
Ja gut, im Rahmen der Corona-Krise kommen natürlich einige Besonderheiten dazu. Meine Erwartungshaltung ist, es wird sich weiterhin Richtung Verkleinerung des Wohnraums gehen. Entweder aus der Situation zu groß gehabt oder eben aus der finanziellen Situation heraus. Mhm. Aber ich glaube, es kommt ein weiterer Punkt, der den Tiny Houses hier entgegenkommt. Es wird im gewissen Rahmen eine Stadtflucht geben. Und man wird wieder aufs Land gehen, weil höflich ausgedrückt, wer möchte freiwillig noch im ÖPNV rumfahren bei der Ansteckungsfähigkeit. Es ist ja das Lustige, dass momentan die beste Möglichkeit, sich auf der Straße zu bewegen, ist das Auto, wo man alleine drin fährt und nicht der öffentliche Personennahverkehr. Mhm. Und die Leute gehen raus in die ländlichen Räume. Das ist meine Erwartungshaltung.
Aber ist denn nicht auch ein Tiny House so eine Art irgendwie Zweitwohnsitz? Dass man irgendwie sagt, man hat in der City noch irgendwie seine Wohnung und sobald man irgendwie aufs Land will, fährt man ins Tiny House?
Ausdrücklich, ja. Das ist eigentlich ein Punkt. Mit der Perspektive, also jetzt noch als Zweitwohnsitz und dann später einfach ganz raus. Genau. Also sind ja viele, die sagen, komm, ich bin in 5 Jahren also in Rente. Ich bereite jetzt schon alles vor. Wir bereiten unseren Landsitz vor, mal so höflich ausgedrückt, und nutzen einfach die Möglichkeit, in die Ruhe und Abgeschiedenheit der ländlichen Räume uns zurückzuziehen. Und wenn es dann soweit ist und wir Pause haben, dann vermieten oder verkaufen wir unsere Stadtwohnung und ziehen dann aufs Land. Das ist durchaus ein Trend, der wirklich funktioniert.
Wenn man jetzt mal zu den Zahlen kommt, was so ein Tiny House kostet, vielleicht von bis und wie kann so eine Finanzierung aussehen? Zahlen die Leute eher bar oder macht man wirklich eine Finanzierung?
Beides ist möglich. Grundsätzlich gilt, ein Tiny House, gerade ein straßenzugelassenes, ist eigentlich nicht die günstige, sondern die teuerste Variante, weil ich habe sowohl das baurechtliche Thema als auch das straßenzulassungsrechtliche Thema zu beachten, sodass ich zwei eigentlich sich widersprechende Gesetzgebungen beachten muss und dort meinen Schlangenlinienweg finden muss, da durchzukommen. Das heißt, wir haben viel mehr Auflagen als bei jedem anderen massiven Haus. So, und dadurch entstehen natürlich Kosten, die das Ganze etwas teurer machen. Sie können davon ausgehen, heute ein baugenehmigungsfähiges Tiny House, wirklich mit Zertifizierung als Energieeffizienzhaus, gemäß Energie-1-Verordnung 2016, kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen, liegt in der Regel so bei 60, 70, 80.000 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Das ist so die Preisrichtung. Von der Bezahlbarkeit, ja gut, gerade so Best Agers zahlen oftmals dann größtenteils oder komplett bar, weil sie eben ihr Haus verkaufen. Aber wir haben zum Beispiel auch eine sehr, sehr gute Verbindung zur Ethikbank. Das ist eine Genossenschaft in Thüringen, Tochtergesellschaft der Volksbank in Eisenberg. Und die haben eine spezielle Tiny House Finanzierung. Das Besondere ist bei Finanzierung, dass die meisten Banken mit Tiny Houses nichts anfangen können. Und wenn ich ohne Grundstück eine Finanzierung haben will, dann habe ich eine normale Privatfinanzierung und dann sagen die Standardbanken, ja, 8 Jahre, damit ich mein Geld wieder habe, dann ist also die Belastung extrem hoch. Das Problem bei einer Finanzierung ist, ich muss eine lange Laufzeit haben, damit ich vernünftige monatliche Finanzierungsraten habe, die ich mir auch leisten kann. Und die Ethikbank geht mit einem festen Zinssatz und einer Laufzeit von 15 Jahren aus. Das ist ein Rahmen, dann kriege ich schon erkleckliche Raten pro Monat, wo ich dann sagen kann, hey, das kann ich mir leisten. Und obendrein gibt es für unsere Tiny Houses, weil wir ENF zertifiziert sind, gibt es auch noch so einen Förderbonus, wo sie den Zinssatz senken, weil es eben ökologisch ist und nachhaltig insbesondere.
Auf den ökologischen und nachhaltigen Aspekt, wenn Sie da vielleicht nochmal ein bisschen näher drauf eingehen könnten, warum wird sowas als ökologisch deklariert?
Also es gibt zwei Richtungen. Das eine ist, jetzt erstmal von der Grundtendenz, das eine ist, dass man sagt, ich möchte nur ökologische Materialien verwenden. Also das, ich nehme es gerade ein Beispiel Dämmung, dass man sagt, nein, ich möchte unbedingt Seegras haben oder Schafwolle und möglichst auch noch handgezupft vom Montessori-Kindergarten am Nordseedeich oder solche Sachen. Das ist die eine Schiene. Die andere Frage ist allerdings die Nachhaltigkeit, weil ein ökologische Materialien muss nicht zwingend nachhaltig sein, wenn sie nicht die ausreichende Dämmleistung haben, wie es moderne Dämmmaterialien haben. Wir zum Beispiel sind da etwas anders davor. Wir nehmen eine Polyurethan-Dämmung. Das ist ein aus Erdöl aufgebaute Dämmung, die aufgeschäumt wird, aber eine viel bessere Dämmung hat als jedes andere Dämmmaterial, was sonst landläufig ist. Und für uns noch einen Vorteil mit sich bringt, es ist dramatisch leichter, weil eben das Gewichtsproblem bei Tiny Houses besteht. Aber dadurch, dass wir so ein Material nehmen, haben wir eine so gute Dämmleistung, dass es nachhaltig in dem Sinne ist, dass die Heizkosten eben nicht, also die Heizenergie nicht durch den Schornstein herausgejagt wird. Und dann ist die Frage, was will ich? Will ich ökologisches Material verwenden und dieses dadurch dann eventuell höhere Heizkosten die nächsten 30, 40 Jahre in Kauf nehmen? Oder akzeptiere ich, dass ich Hightech nutze und dafür dann auch 40 Jahre energiesparend heize? Was ist der ökologischere Weg? Wir glauben, dass der letztere der Weg ist, um einfach zu sagen, 40 Jahre heizen ist etwas anderes als einmal ökologisches Material zu verwenden. Aber da scheiden sich die Geister und da gibt es dann die Glaubenskriege. Das ist eben der Spaß.
Ja. Gibt es denn auch irgendwie so eine Passivlösung für Tiny Houses?
Nein, derzeit nicht. Dafür sind die Dämmmöglichkeiten zu knapp. Schauen Sie, wir haben ja wieder den Widerspruch zum straßenzugelassenen Haus. Ich habe 10 cm dünne Wände. Das heißt, ich kriege dort also nicht so eine ausreichende Dämmung hinein, dass es ein Passivhaus werden kann. Muss man heute, nach heutigem Stand der Technik sagen, geht leider nicht.
Okay. Und Sie würden aber schon sagen, dass Ihre Tiny Houses nachhaltig ausgerichtet sind und dass Sie da eben auch ökologische Aspekte mit einbeziehen, aber Tiny Houses als Thema an sich, also per se, jetzt nicht unbedingt eine nachhaltige Lösung sind, oder doch?
Nicht unbedingt. Das ist der Punkt. Also wir haben uns bemüht, ein Zertifikat dafür zu erhalten und das ist nach deutscher Rechtsprechung ist das die Energieeinsparverordnung oder kurz ENEF in der neuesten Version von 2016. So, und man kennt das, wenn man über Häuser spricht und Dämmung spricht, dann redet man von Dämmwerten, U-Werten. Das gilt nach alter Couleur, ENEF 2014, für Wände und für Fenster und so weiter. Das ist mit der 2016er ENEF eigentlich erledigt. Das ist natürlich, wird natürlich auch berücksichtigt. Aber hier kommen wichtige Komponenten hinzu, wie zum Beispiel die Raumklimatisierung. Die Schwierigkeit ist, heute sind Häuser so gut gedämmt und so dicht, dass die Gefahr von Kondens und Schimmel, also Kondenswasser und Schimmelbildung gegeben ist. Da muss ich eine technische Lösung finden. Je kleiner der Wohnraum ist, desto geringer ist die Wasseraufnahmefähigkeit der Luft. Man spricht so beim Tiny House von unserer Größenordnung um 50 Kubikmeter für ein Tiny House an Raumvolumen. Das kann im Schnitt bei 20 Grad, 60% relative Luftfeuchtigkeit, ungefähr einen halben Liter Wasser aufnehmen. Danach fällt das Wasser aus, hat man Kondenswasser. Jeder Mensch produziert aber pro Tag durch Atmen und Schwitzen schon ungefähr einen Liter, selbst wenn er im Ruhezustand sich bewegt. So, dann fange ich an zu kochen, dann fange ich an zu duschen, dann lege ich zu zweit noch drin, dann habe ich locker gleich 3, 4, 5, 6, 7, 8 Liter an Wasser, die weg müssen. Und die müssen raustransportiert werden. Und dafür muss es technische Lösungen geben. Dort reichen so klassische Dinge, die für große Häuser vielleicht gelten mögen, wie diffusionsoffene Wände, überhaupt nicht aus, weil es gibt keine atmenden Wände, wo das Wasser dann rausgepumpt werden kann. Das geht nicht. Da muss man Lösungen wie zum Beispiel Luftwärmetausch oder Ähnliches einsetzen. Und das ist einer der wesentlichen Bedingungen zur Zertifizierung der gemäß ENF. Nächstes Thema ist bei der ENF das Thema erneuerbare Energien. Wenn Sie heute keinen Nachweis geben, wie Sie in erneuerbare Energien mit einbauen, wird es auch wieder hochkompliziert, das überhaupt zu schaffen. Und dann gibt es einen richtigen Punktekatalog und den müssen Sie erfüllen, um dann wirklich nachhaltig sein zu können. Und das ist das Komplexe heute.
Wie ist denn eigentlich die Haltbarkeit und die Lebensdauer von Tiny Houses?
Fragen Sie mich in 50 Jahren nochmal. dann kann ich, gut, unsere Tiny Houses, wir haben einen feuerverzinkten Stahltrailer. Wir haben einen Stahlrahmen, der mit Polyurethan eingeschäumt ist, also auch nichts passieren kann. Wir haben sie Hohlraum versiegelt, damit auch dort kein Kondenswasser entstehen kann. Wir haben ein Aluminiumdach in der Regel, das heißt, Aluminium hat ja dann produziert eine Patina und diese Patina ist dann auch wieder korrosionsfest, wie es so schön heißt. Das heißt, das hält ewig. Und das Einzige, was dann entscheidend ist, ist, wie gut man die Außenfassade, wenn sie aus Holz ist, pflegt. Wenn man sie regelmäßig ölt, wenn man sie regelmäßig streicht oder gleich zum Beispiel eine Thermoholzvariante nimmt, die dann wirklich also Jahrzehnte problemlos ohne Ölen, ohne Streichen hält, gehen wir davon aus, 30, 40, 50 Jahre wird so ein Haus definitiv funktionieren.
Haben Sie denn schon irgendwie so ein paar Langzeiterfahrungen mit Kunden gemacht?
Also wir sind jetzt bei 2,5 Jahren, mehr nicht.
Okay.
Auch für uns ist das Thema neu. Wir haben 2 Jahre Entwicklung gehabt. Ja. Wir haben ein 14-köpfiges Team engagiert, um so ein Energiesparhaus auf Rädern entwickeln zu können und haben jetzt 2,5 Jahre Markterfahrung.
Okay.
Und die sind okay. Mit allen Höhen und Tiefen nebenbei.
Und wie wäre die Wartung, wenn man jetzt wirklich sagt, was ich nach 5 Jahren muss, oder vielleicht können Sie auch sagen, nach wie vielen Jahren wäre so die erste Restaurierung, wann sollte man anfangen, da mal so ein bisschen was Größeres machen zu lassen?
Naja, also das geht also maßgeblich um die Außenfassade. Also das gilt für jedes Holzhaus. Wenn es geölt ist, muss ich eben dann alle 3, 4 Jahre mal die Außenfassade ölen. Wenn ich sie gestrichen habe, muss ich dann eben alle 4, 5, 6, 7 Jahre auch einmal abschleifen, grundieren und neu streichen. Das gehört dazu, wenn man eine normale Fassade nimmt, die dann gepflegt werden muss. Wie gesagt, außerhalb von Thermoholz, wo das nicht erforderlich ist.
Aber Sie machen nur den Verkauf von Tiny Houses und keine Wartung. Also Sie haben jetzt keine Handwerker oder sowas, die dann nochmal vorbeikommen und schauen, ob alles in Ordnung ist.
Nein, das ist ja üblich, also bei jedem anderen Haus auch, entweder macht man selbst oder man hat vor Ort dann seine Handwerksbetriebe, wenn es solche Wartungssachen im Laufe der Zeit gibt. Ja. Aber es ist auch ein Tiny House, ist auch genauso wie jedes andere Haus, das lebt, ja, und man passt es immer an. Man kauft nicht alles sofort auf einmal, sondern erweitert dann im Laufe der Zeit und findet neue Ideen. Das gehört zum normalen Haus ja auch dazu.
Und ist die Grundstücksfindung schwer? Also findet man leicht ein Grundstück für so ein Tiny House?
Generell gibt es momentan natürlich anspruchsvolle Aufgaben, ein Grundstück zu finden. Das erste ist das, was ich schon sagte. Ich darf nicht in Stellplatz denken. Dann geht es schon schief. Ich brauche ein Baugrundstück. Das heißt, ich darf auch nicht irgendwie mein Haus auf die wilde Wiese stellen. Es gibt sogenannte Innen- und Außenbereiche. Und im Außenbereich, außerhalb der Regionen, wo die Kommunen sagen, da darfst du wohnen, ist das Wohnen für Otto Normalverbraucher verboten. Das heißt, Waldesrand mit unverbaubarem Meeresblick ist in Deutschland nicht erlaubt. Da hat die Natur Vorrang, da hat der Mensch nichts zu suchen. Die Frage ist dann immer, was die Leute suchen. Da gibt es in der Öffentlichkeit auch immer die Diskussion, ich möchte gerne einen Stellplatz pachten oder mieten. Dann komme ich wieder mit meinen Begriffen. Wo hat man das gehört, dass man ein Baugrundstück mieten kann? Das gibt es in Deutschland nicht. Ich kann einen Campingplatz mieten, das aber kann ich zum Wohnen. Insofern müssen wir auch dann darüber offen sprechen, dass ich ein Baugrundstück in aller Regel kaufen muss. Dann kommt das nächste, ich möchte ein kleines Grundstück haben. Sowas gibt es aber in Deutschland in der Regel nicht, weil wenn Kommunen neue Wohngebiete ausweisen, dann gehen sie vom Standard aus, nach wie vor noch, ein Haus hat eine Grundfläche von 100 Quadratmetern. Abstandsflächen zum Nachbarn, 3 Meter in alle Richtungen. Dann komme ich auf mindestens so 400, 450, 500 Quadratmeter, die dann aber zu groß sind für ein Tiny House. Das heißt, ich brauche mich gar nicht auf die Suche zu begeben, ein Baugrundstück mit 300 Quadratmeter Größe, vielleicht mal in der Innenstadt oder auch auf dem Dorf zu finden. Das gibt es fast nicht. Ausnahme sind kleine Pfeifenkopfgrundstücke, zweite Reihe. Jede Wohnsiedlung hat ein Grundstück, das einfach Mist ist, offiziell für ein Tiny House, aber perfekt, weil es einfach nicht mehr reinpasste in den Schnitt. Das gibt's durchaus, aber das sind Einzelstücke. Empfehlung ist ganz deutlich, sich gleich ein größeres Grundstück zu besorgen und dann zu sagen, gut, es wollen doch gerne so viele pachten, planen wir doch 1-2 Pachtgrundstücke dazu ein. Dann rechnet sich das auch für den Grundstückskäufer.
Okay, so das heißt also, dass der dann Leute dazu nimmt, die dann auch ihr Tiny House einstellen können.
Genau. So dass man dann also eine Querfinanzierung auch für das Grundstück hat. Das eigene Baugrundstück hat noch einen weiteren ganz entscheidenden Vorteil. Wenn ich das Geld zufällig nicht bar in der Tasche habe, ist ja eine zweite Finanzierungsmöglichkeit neben der schon besagten Privatfinanzierung machbar, nämlich das Hypothekendarlehen. Und das bekomme ich, also eine Baufinanzierung, die bekomme ich aber nur, wenn ich ein eigenes Baugrundstück habe, in das die Bank eine Grundschuld eintragen kann als Sicherheit. Und dann komme ich eben auf die faszinierenden Zinssätze, die momentan kursieren, von 0, etwas. Und ich habe eine längere Laufzeit, die auch auf 20 Jahre dann zum Beispiel geregelt werden kann, sodass ein Tiny House auf einem Baugrundstück teilweise günstiger sein kann, als wenn ich nur das Tiny House finanzieren will. Und das ist auch ganz wichtig. Das heißt, das Grundstück ist nicht das Böse oder das, was man nicht nehmen soll, sondern erst recht sollte man darüber nachdenken, auf alle Fälle ein Grundstück zu kaufen.
Und können Sie bei der Thematik auch unterstützen oder müssen das schon die Käufer alles selbst machen?
Nein, wir helfen gerne, soweit es geht. Also wir haben ein bundesweites Maklernetz, mit dem wir zusammenarbeiten. Ich kenne natürlich die Diskussion, ja, der böse Makler und so weiter. Grundsatzempfehlung ist, bitte geht an die regionalen Banken heran, Sparkasse, Volksbank. Die haben ja auch Immobilienabteilungen und sind ja praktisch auch dann Makler. Und die haben in der Regel vor Ort ganz andere Möglichkeiten, etwas zu finden. Ansonsten arbeiten wir auch gerne also mit Fachleuten zusammen, die etwas besorgen. Das Grundproblem ist, wenn ich privat auf die Suche gehe, der größte Teil der privaten Baugrundstücke wird ja nicht auf dem öffentlichen Markt gehandelt, sondern die gehen an Freunde, Verwandte, Bekannte, Nachbarn. Das heißt, die treten gar nicht auf den Markt auf. Das, was im Markt dann angeboten wird, das sind andere viel schneller. Das sind die Bauträger, die Bauunternehmen, die Makler. Wenn ich als Privatperson sage, oh, ich habe was gefunden, bevor ich zur Bank gelatscht bin und dort eine Finanzierungszusage bekommen habe, hat der Nächste schon zugesagt.
Na ja, klar.
Das heißt, ich bin immer am Ende der Schlange und deswegen empfehle ich auch bitte durchkalkulieren, auch wenn der Makler vielleicht dann seine 4-6% Vermittlungsgebühr nimmt. Dafür ist er am Puls der Zeit. Das heißt, ich habe da eine größere Chance, was zu kriegen, wenn ich ihn als Dienstleister mit einbinde.
Na gut, die Finanzierung sollte man vielleicht schon vorab in der Tasche haben, oder? Dass man zu Ihnen dann kommt und den Kredit eigentlich schon mitbringt. Ne?
Ja gut, das ist das Allererste. Das heißt, bevor man sich überhaupt einen Hauskauf genauer informiert, egal ob es ein großes oder kleines ist, ist der erste Schritt zu sagen, wie viel Geld habe ich selbst in der Tasche? Dann der Weg zur Bank. Für wie viel bin ich gut? Für was würdet ihr mir geben und was kann ich mir leisten, wenn ich mir ein Haus kaufen würde? So, Eigenkapital, Fremdkapital, Strich drunter, habe ich eine Hausnummer. Das ist das allererste, was ich machen muss, weil danach entscheide ich, wie groß wird das Haus. So, dann kann ich anfangen zu sagen, okay, wenn ich noch kein Grundstück habe, was kostet das Tiny House? Was darf denn das Grundstück inklusive Nebenkosten, Erschließung, Strom, Wasser, Abwasser muss gelegt werden, Grunderwerbsteuer, Notargebühren und so weiter. Was darf das kosten? Und dann habe ich ein Budget und dann weiß ich, wohin ich mich orientieren darf. Einfach nur zu sagen, ich finde ein Tiny House toll, ich fange mal an. Das geht in der Regel immer schief.
Sind die Nebenkosten ähnlich hoch wie bei einer normalen Baufinanzierung?
Also es kommt immer auf das Grundstück drauf an. Wenn ich ein nagelneues, in Anführungsstrichen, ein nagelneues Baugrundstück habe, eine Siedlung wird neu ausgeschrieben, dann habe ich in der Regel die Leitungen am Grundstück. Dann sind die Erschließungskosten durchaus sehr hoch, weil ich erstmal die Stromverträge haben will und ich muss mit den Wasserwerken reden. Und das kann durchaus also in die fünfstelligen Beträge hineingehen, locker. Mhm. Wenn ich ein altes Baugrundstück habe, sind die Sachen ja schon auf dem Grundstück drauf. Dann wird es deutlich geringer und günstiger. Womit ich immer rechnen muss, ist natürlich Notargebühren. Der Notarvertrag ist da zwingend. Ich habe trotzdem noch Erschließungskosten. Ich muss vielleicht nochmal buddeln und sehen, dass ich also die Strom-, Wasser- und Abwasserleitung dorthin bekomme, wo ich das Haus hinhaben will. Ich muss eventuell Punktfundamente legen. Ich muss einen Bauantrag stellen lassen. Darüber sollten wir gleich vielleicht auch nochmal reden. Das heißt ja auch, der Architekt kostet Geld. Das sind alles Punkte, die man natürlich einrechnen muss. Aber das kommt immer aufs Grundstück drauf an, auf die Lage, auf die Situation, sodass man da keinen Pauschalpreis nennen kann.
Mhm. Das heißt, so ein Prozentsatz, den man so rund durchschnittlich einkalkulieren kann, den gibt es nicht?
Eigentlich nicht, nö.
Nee? Okay.
Das muss man wirklich pro Grundstück aus, also wirklich durchrechnen.
Mm-hmm.
Also man sagt durchaus, man muss durchaus 10-20% in jedem, also 20% in jedem Fall einplanen. Weil allein die Grunderwerbsteuer liegt ja in der Regel schon je nach Bundesland bei 5%.
Hatten Sie mir im Vorfeld noch zwei wirklich interessante Sachen berichtet. Das eine war, dass Sie in der Corona-Zeit fast mehr verkaufen als vorher. Das ist ja eine Tatsache, die wirklich interessant ist. Vielleicht können Sie da mal kurz so ein bisschen Farbe zu geben, wie das sein kann.
Ja, nun haben wir die letzten 2,5 Jahre uns bemüht, eine sehr, sehr umfangreiche Internetseite aufzubauen. Ich glaube, wir haben mittlerweile 100 Seiten und gut 3 Stunden Videomaterial hinterlegt. Und bitte, ich habe keine statistischen Zahlen, aber mein Eindruck ist, dass doch viele Leute jetzt, wie heißt das schön, im Homeoffice sitzen und einfach mal anfangen zu recherchieren. So, und dann kommen sie vielleicht auf unsere Seite und fangen erstmal an, so 2 Nächte lang sich durchzuarbeiten. Und dann kommen sie in der Regel dann auch zum Schluss, oh Mensch, der erklärt das gut, vielleicht rede ich dir mal mit dem. Und kommen da auf uns zu. Dann wird natürlich das Ganze telefonisch per E-Mail ausgetauscht, auch ein Angebot erstellt. Und es ist wirklich faszinierend, Sie hätten das auch nie so gedacht, sagen dann auch viele, okay, so nehme ich das, schicken Sie meinen Vertrag zu, unterschrieben und da kommt dann, erste Rate wird bezahlt, mittlerweile sogar ohne, dass man so ein Haus jemals gesehen hat. Das heißt, wirklich online bestellt.
Und ist es nur einmal passiert oder passiert das wirklich häufiger?
Nein, das passiert momentan jede Woche. Das ist das Verrückte und eine Anekdote dazu, ein Pärchen aus Berlin, mit denen sprach ich also vor Ostern und die haben bereits im Januar bei mir ein Tiny House bestellt und dann erzähle ich das und sage, das ist völlig irre, dass die Leute also wirklich sich so online damit beschäftigen und dann kaufen. Und dann sagt er mir, Herr Petersen, das haben wir auch gemacht, als wir unseren Tesla bestellt haben für 60.000 Euro, den haben wir auch per Mausklick bestellt, ohne dass wir das Auto jemals gesehen haben. Also was ist daran ungewöhnlich? Gut, das gilt jetzt nicht für jeden, aber doch, es nimmt zu. Und ich glaube, das ist auch das Thema, was für die ganze Corona-Grippe symptomatisch ist. Die Leute fangen an, sich mit dem Internet jetzt mal ernsthaft zu beschäftigen, um mal zu sehen, wo ist das wirklich gut.
Und Ihre Konklusion aufgrund der Tatsache, dass die Leute jetzt auch online shoppen, ist, dass sie jetzt ihren Online-Shop auch weiter ausbauen. Also dass man wirklich, weiß ich, jetzt im Shop sich Tiny Houses bestellen kann.
Fragen Sie mich das bitte noch mal in 14 Tagen, das ist ein spannendes Thema, ja.
Okay.
Ja.
Aber das wäre ja wirklich spannend, ne? Weil das wäre jetzt eine echte Neuerung, auch was die Usability von dem Thema anbelangt.
Ja. Wir sind dran. Gut, jetzt haben wir es ausgeplappert, wollte ich eigentlich noch gar nicht.
Aber gut. Okay. Na, gucken wir mal, ob es drin bleiben darf oder nicht.
Die Maschine steht und die ersten Daten sind eingegeben, das sind die Testläufe da. Das dauert natürlich noch ein paar Wochen.
Ja, und wie ist denn Ihr Ausblick? Also wie sind Sie optimistisch, was das ganze Thema anbelangt? Weil, so wie ich es rausgehört hatte, Sie sind jetzt erst wirklich 2,5 Jahre mit dem Thema beschäftigt. Ja? Also länger sind Sie noch gar nicht.
Im Markt, ja.
Im Markt, okay.
Ja,
Wie sind Sie eigentlich persönlich zu dem Thema gekommen?
Ja gut, ich verrate. Ich habe schon ein paar Mal erzählt. Ich bin ja alter Schleswig-Holsteiner und meine Familie und ich sind ja vor 13 Jahren einfach mal so 150 Kilometer in den deutschen Osten ausgewandert. Wir wohnen heute zwischen Wismar und Rostock und haben sozusagen die freiwillige Selbstisolation hier gewählt. Mhm. Und als mein Sohn seinen Studienort von Rostock nach Greifswald verlegt hatte und Papi natürlich die Miete zahlen sollte, war ich natürlich genervt, weil in einer nebenbei wunderschönen Kleinstadt wie Greifswald sind die Mieten höher als in der 250.000 Einwohner Großstadt Rostock gewesen. Mhm. Und parallel kam auch ich dann auf eine Internetseite aus den Staaten zu Tiny Houses und ich erstmal ganz naiv, wie es wahrscheinlich viele gesagt haben, sowas baue ich mir, dann laufe ich durch die Altstadt von Greifswald, finde irgendwo einen Hinterhof, stelle das Ding da auf und da soll mein Sohn gefälligst da drin wohnen. Mhm. Und wie das meistens so mit Ideen ist, man quatscht drüber, man tut's ja doch nicht. Und dann saß ich bei einem Zulieferbetrieb von mir in der Nähe von Prag, also in Tschechien, und erzählt wieder mal die Geschichte. Und der sagt, wollen wir nicht mal so ein Ding bauen? Mhm. Ja, das ist dann viel eine Entscheidung. Okay, machen wir mal. Schwupp kam der Nächste gleich und sagte, kannst du mir auch gleich einen bauen? Sag ich, wir wissen noch gar nicht, wie es geht, also aber wir testen das mal. Und dann haben wir zwei Prototypen gebaut. Und dann ging eigentlich so die Phase der Schnappatmung richtig los, weil ich bin ja nicht der kleine Möbelbauer, der einfach mal so etwas zusammenschraubt, sondern ich habe einen kleinen Industriebetrieb von väterlicher Seite und habe angefangen erstmal die Anwälte zu fragen, Architekten, Statiker, Prüfingenieure und so weiter. Insgesamt sind daraus 14 Experten geworden, mit denen wir 2 Jahre lang entwickelt haben. Und daraus entstand das nächste Problem. Das hat mich so viel Geld gekostet, dass ich sagte, das Haus alleine für meinen Sohn, das wird ein bisschen zu teuer. Ich glaube, ich muss die Dinger bauen und verkaufen, damit ich meine Kohle wieder reinkriege. Mhm. Damit fing das Ganze an. Okay. Fragen Sie mich jetzt nicht, ob mein Sohn auch schon ein Tiny House hat. Nein, das wird heute keins.
Das heißt so, von der Historie sind Sie eher Unternehmer oder wo kommen Sie, aus welcher Ecke kommen Sie eigentlich?
Ja, ich bin Unternehmer, ja. Also okay. Ich bin selbstständig seit 1984.
Weil das ist ja schon ein gewisses Wagnis, ne? Sich auf so eine Sache einzulassen und dann so weit vorzufinanzieren, gar nicht zu wissen, ob es funktioniert, ist ja schon ein ganz gutes Abenteuer.
Hätte ich gewusst, worauf ich mich einlasse, hätte ich garantiert nicht getan. Also, es kam wirklich eins zum anderen und es wurde teurer und teurer. Allein so ein Thema, dann sitze ich, weil wir hier nun mitten im Vorpommern privat wohnen, dann gehe ich zur Dekra nach Rostock, spreche dort mit den Prüfingenieuren und lass mir erstmal erklären, was ich an straßenzulassungstechnischen Bedingungen erfüllen muss. Mhm. Und dann sagt er mir, ja, wir werden Beleuchtung, Maße, Gewichte, Bremsen testen, abfallende Teile und so weiter. Und dann hat er einen ganz entscheidenden Nebensatz gebracht, der das Ganze wirklich also komplett umgeworfen hat. Der sagte, und für die Haltbarkeit sind Sie selber verantwortlich. Mhm. Wieso? Ja, wir prüfen nicht, ob es auf der Straße hält. Mhm. Und es ist wirklich so verrückt, es ist tatsächlich so, hier gibt es eine Gesetzeslücke. Mhm. Der TÜV prüft Dekra prüft alles Mögliche, haarklein. Wir diskutieren dann, ob die Positionsleuchten 10 cm höher oder niedriger sind. Mhm. Aber ob das Ding auf der Straße hält, auseinanderfällt, Mutter mit 3 Kindern dort eventuell mit reinrauscht und stirbt, interessiert die nicht. Das interessiert sich schon, bloß nach den gesetzlichen Anforderungen muss es nicht geprüft werden. Daraus folgert übrigens etwas ganz Gefährliches, dass viele dann sagen, okay, ich kann mir ja sowas selber bauen oder der Möbelbauer, der eigentlich nur innen, also Inneneinrichtungen baut, sagt, ich baue mal so ein Haus und fahre mal zum TÜV und der lässt es zu. Dann komme ich natürlich mit dem Argument und sage, nur weil die Beleuchtung geprüft worden ist, muss das Ding nicht halten. Und die Gefahr ist, wenn damit was passiert, haftet der Hersteller mit Haus und Hof im vollen Unfall. Und Gnade uns Gott, es passiert der erste Unfall, wo Mutti mit 3 Kindern iPhone tippenderweise reinrauscht. Dann passiert die gefährliche Geschichte, dass die Versicherung einen Gutachter einsetzt und vorne anfängt und sagt, gib mal die Baupläne, gib mal die Statik. Nur Statik habe ich nicht, TÜV hat zugelassen. Dann kann man sich dann 5 Jahre ausrechnen, wer dort in die Haftung geht. Das ist das Problem momentan in Deutschland.
Und das ist noch immer so.
Ja, nach wie vor. Wir sind nach wie vor noch im Deutschen Institut für Normung, also DIN im Gespräch, wir sind mit dem Verband Deutscher Industrie im Gespräch, um diese Gesetzeslücke zu schließen. Das Grundproblem ist tatsächlich, man hat bei Einzelzulassung, muss ich sagen, von Anhängern nie das Ziel gehabt, auch so super schwere Anhänger zu prüfen, sondern Anhänger sind darauf ausgelegt, dass man viel Zuladung hat. Also war die statische Frage gar nicht so entscheidend. Heute gehen wir an die harte Grenze von 3,5 Tonnen heran und auf einmal haben wir ein Riesenschwergewicht. Mhm. Und darauf sind die Verordnungen nicht ausgelegt gewesen.
Mhm. Das heißt, das Tiny House wiegt in der Regel über 3,5 Tonnen?
Nee, bis.
Okay.
Für die Straßenzulassung darf es nicht mehr als 3,5 Tonnen liegen. Okay. Daraus entsteht wiederum natürlich, dass ich Materialien verwenden muss, die für einen massiven Hausbau in der Regel geeignet sind, aber nicht für Tiny Houses. Mhm. Lassen Sie mich noch einen Punkt dann hinzubringen, weil gerade was die Straßenzulassung angeht, gibt es dann ab und zu auch mal so die Info, ja, ich kann das ja auch als Ladung abbauen. Das heißt, ich baue ein Haus, das packe ich auf einen Anhänger und verschraube das als Ladung und fahre damit rum. Ladung ist etwas brandgefährliches. Auch für eine Ladung bräuchte man eigentlich eine Statik, ob das Ding hält. Aber kein Hersteller einer Ladung haftet dafür, wenn man diese Ladung auf der Straße bewegt. Dafür haftet ausnahmslos der Fahrer. Und der vielleicht sogar ohne zu wissen, ob das Zeug hält. Mhm. Das heißt, wir warnen auch ausdrücklich vor solchen Tricks, Tiny House als Ladung zu entwickeln, weil es einfach haftungstechnisch auf der Straße lebensgefährlich sein kann. Mhm.
Mhm. Haben Sie denn da, gibt es denn da keine Learnings oder sowas, die man von Wettbewerbern noch irgendwie gebrauchen könnte? Oder wie ist denn überhaupt die Vernetzung untereinander? Gibt es in Deutschland viele Wettbewerber und wie ist da so der Status quo?
Ja, genau kann man es nicht sagen. Also wir haben einige indirekte Informationen über die Hersteller von speziellen Tiny House Trailern. Mhm. Es gibt wohl mittlerweile bis zu 100, 120 Betriebe, die sowas herstellen. Wobei man natürlich sagen muss, ein Großteil kommt über das Musterhaus nicht hinaus. Mhm. Momentan dürfte es auch nur ein bisschen grob geraten, Pi mal Daumen, 8 bis 10 ernsthafte Tiny House Hersteller geben, die das Ganze schon länger machen und mehr als 5 Stück gebaut haben.
Mhm. Okay. Was ja irgendwie komisch ist, weil dieses Thema Tiny House, also man sieht es bei Galileo, man sieht es bei etlichen Sendungen, ja, da ist es auch, glaube ich, wirklich ein Format, was immer gut geht. Und wenn man dann die nackten Zahlen gegenüberlegt, dann ist es ja schon eine Diskrepanz, oder?
Ja, war. Sehe ich auch so.
Komisch, ne?
Also es ist ein Markt, aber es ist kein Gigantenmarkt. Aber es hat anscheinend eine so besondere Attraktivität. Ich bekomme ja auch nach wie vor noch etwas ruhiger werdend jetzt immer Anfragen. Oh, sagen Sie, ich bin also Journalistin dort und dort. Haben Sie nicht ein junges, arbeitsloses Pärchen, ökologisch angehaucht, das mit Hühnern und Gänsen am Waldesrand siedeln möchte, mit großen Selbstversorgungsgarten, unverbaubarer Meeresblick, die auch die Erlaubnis haben, ihre Exkremente im Wald zu verbuddeln. Und dass der, Entschuldigung, das war ich ein bisschen bewusst, ein bisschen überdreht. Das ist eben, das Tiny House hat anscheinend einen gewissen Reiz, das einfach toll klingt, aber es ist ein Haus und da muss man ein paar Bedingungen erfüllen. Und das beruhigt dann einige Gemüter wieder.
Ist wahrscheinlich auch die begrenzte Fläche in Deutschland so ein bisschen, was die ganze Sache auch noch ein bisschen erschwert, ne?
Okay, also wir leben ja in einem dicht besiedelten Land und da muss man einfach davon ausgehen, also Baurecht ist ja nicht alleine etwas Böses. Es hat ja auch was mit Umweltschutz zu tun. Ich darf meine Exkremente nicht irgendwo hinpacken. Das geht nicht. Ich muss sie über eine Kläranlage der Kommune entsorgen oder sonst alternativ bin ich verpflichtet, eine Hauskläranlage zu errichten. Und die wird von der unteren Wasserbehörde abgenommen, weil die prüft, ob irgendwas in die Umwelt gerät. Mhm. Also da gibt es so, und dann Abstandsregelungen, Brandschutz und so weiter. Das geht bis hin zur Feuerstätte, die eine Betriebserlaubnis haben muss. Also wir können über Bürokratie schimpfen, wie wir wollen. Gewisse Dinge haben einen Sinn. Noch was zum Thema Amerika. Auch da ist die Vermutung etwas anders als die Realität. Auch in Amerika ist es nicht erlaubt, einfach irgendwo das Haus aufzustellen. Das geht vielleicht in der Sierra Nevada, weil ich kein 50 Kilometer langes Kabel habe. Aber auch in Amerika gilt zwar der Grundsatz, dass ein Haus auf Rädern keine Grundsteuerpflicht hat. Darum geht es dann in Amerika. Und deswegen versuchen die Leute, einen Umgehungstatbestand zu nutzen, damit ich keine Grundsteuern zahlen muss. Das kennen aber auch die Kommunen und sagen, Häuser auf Rädern sind verboten. In, ich glaube, nur 2 US-Staaten, Bundesstaaten ist das freie Siedeln in Tiny Houses überhaupt erlaubt. Also auch dort ist es sehr viel reglementierter, als man in Deutschland vermuten mag.
Eine Frage habe ich noch, die hat man, glaube ich, am Anfang gar nicht geklärt. Wenn das Tiny House bei Ihnen rollend kommt, das bedeutet ja nicht zwangsweise, dass das Haus dann auch auf Rädern steht, oder? Man kann die Räder abmachen, ne?
Das ist ja also kein Motor, die Achse, also. Die Achse schon. Also die Achse kann man nicht abnehmen, da es fest verbunden ist, weil es ja insgesamt als Straßenfahrzeug zugelassen ist. Aber die Reifen selber, die nimmt man schon ab, weil Gummireifen sind nach ein paar Jahren sowieso durch, die muss man dann also erneuern, das ist richtig. Aber es ist auch das, ein Tiny House on Wheels wird aufgebockt auf Stützfüßen in der Regel auf kleinen Punktfundamenten und dann, die stehen nicht mehr auf den Rädern wie beim Wohnwagen. Würde man einen Wohnwagen aufbocken, dann würde er in der Mitte vielleicht durchbrechen, weil er darauf nicht konstruiert ist.
Okay. Und wie schnell ist dann, also wenn man jetzt das Tiny House dann wieder wegfahren will, wie schnell kann man wieder umrüsten von den Stelzen auf die Räder?
Ja gut, also das Abbocken, also das ist innerhalb von einer halben, dreiviertel Stunde erledigt, dann muss man, also wenn man die Räder gleich anbaut, dann Strom, Wasser, Abwasser anklemmen, also mit allem drum und dran ist man sicherlich je nach Ausbau des Hauses in ein, zwei Stunden durch. Ich glaube, das Ausräumen und das wirklich fahrbereiten machen drinnen, Fett- und Pannensichern als Ladung ist, glaube ich, mehr Aufwand, als es von den Böcken runterzuholen. Okay. Und ich brauche ja dann, weil die Häuser ja also die Tiny Houses werden ja abgemeldet. Das heißt, ich lasse sie ja nicht als Fahrzeug versichert laufen, weil erstens ist die Versicherung nicht passend zu dem Wohnhaus. Ich brauche eine spezielle Tiny House Wohngebäudeversicherung. Also insofern muss ich natürlich eine Tageszulassung haben. Die muss ich mir besorgen. Teilweise ja immer noch mit ein paar Stunden Wartezeit in der Kfz-Zulassungsstelle. Und also wenn ich das nicht jetzt von einer Spedition machen lasse. Mhm.
Okay. Ja, haben wir denn noch jetzt noch ein paar wichtige Fragen offen gelassen?
Oh, ich bin sicher, wir haben ungefähr 1000 noch vergessen, aber vielleicht können wir das beim nächsten Mal dann durchexerzieren.
Ja, gerne.
Oder ihr fragt einfach mal die Zuhörer und erwartet mal so ein paar Fragen, dass man so ein FAQ machen kann.
Ja, also ich denke insgesamt auf jeden Fall ein total spannendes Thema, wo wahrscheinlich noch total viel entstehen wird. Ja, wir sind da, so wie ich Sie wahrnehme, wir stehen da noch relativ am Anfang. Was wir alles so von unseren Usern mitbekommen, ist das Thema auf jeden Fall anziehend. Von daher bin ich gespannt, wie es bei Ihnen weitergeht, wie es insgesamt weitergeht. Wir werden auf jeden Fall am Thema dranbleiben. Und Ihnen danke ich erstmal für Ihre Zeit und wünsche Ihnen auf jeden Fall ganz viel Erfolg und Glück mit Ihrer Unternehmung.
Auch das werden wir in jedem Fall haben. Danke für die Wünsche. Und auch diejenigen, die sich bitte dafür interessieren, sich ein Tiny House anzuschaffen. Kopf hoch. Es ist ein bisschen Arbeit. Informiert euch wirklich intensiv und plant es vernünftig, wie bei jedem anderen Haus, nur eben als kleineres Haus. Und dann klappt das auch.
Klingt perfekt. Ich denke mal, wenn Fragen sind, kann sich wahrscheinlich wirklich jeder an Sie wenden, oder?
Kein Problem. Dafür bin ich da.
Nimmt man Kontakt auf? Eher per Telefon, per Mail?
Sowohl als auch. Also Internetseite rolling-tiny-house, alles englisch.de. Per E-Mail, per Telefon und bitte gerne auch via Skype, FaceTime. Mhm. Ich bin immer fasziniert, wenn ich international unterwegs bin, ich bin viele so im Mittleren Nahen Osten gewesen, wenn ich da mit meinen Geschäftskunden gesprochen habe, dann habe ich geskypt, Videotelefonie. In Deutschland sagt man, kommst doch mal die 5 Stunden wieder vorbei, damit wir persönlich reden können. Die Zeiten ändern sich durch die Corona-Grippe auch. Mhm. Bitte, ihr dürft mich auch also über Skype anrufen, über FaceTime, ich bin auch darüber erreichbar.
Perfekt. Herr Petersen, klingt super. Ich bin gespannt, wie es weitergeht und Ihnen vielen, vielen Dank.
Dankeschön, gute Zeit.
Das war es auch schon wieder mit dem Live-Werde-Podcast. Ich hoffe, dass dir der Podcast gefallen hat und für dich informative und spannende Neuigkeiten dabei waren. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr uns bei Spotify, Apple oder Deezer abonniert, uns im Netz oder Social Media erwähnt oder einfach euren Freunden und Kollegen vom Live-Werde-Podcast erzählt. Ihr dürft gespannt sein auf weitere Interviews mit spannenden Persönlichkeiten zum Thema nachhaltig wirtschaften. Bis zum nächsten Mal. Grüße gehen raus. Euer Markus Noack.